Ich bin ein glücklicher Mensch, weil als ich die Phase abgeschlossen hatte und das Neue mit meiner Stiftung begonnen hatte, hat mich die Macht des Einfachen übermannt, diese Demut, die ich kennenlernte. Früher war das so, wenn der Meutsch kam, dann kriegte der Steigenberger auf jeden Fall ein Suite. Wenn dann die Lufthansa einstieg, saß der Business Class. Jetzt schlief ich in Zelten. Irgendwann war ich so in dieser Welt der Entwicklungsländern und dieses von A nach B und über den Äquator und Stürme und Hurrikan und Regen und Sonne und Strände und Menschen und Schulen. Das hat mich so geflasht, habe ich nicht mehr daran gedacht. Ein Spruch, den habe ich irgendwo mal gelesen, aber der prägt mich permanent. Wenn ein Mensch dafür sorgt, dass es einem anderen Menschen besser geht, dann hat das eigene Leben schon seinen Sinn gehabt.
Hallo zu einer neuen Folge Mehr statt Weniger. Wir haben heute Rainer Meutsch zu Gast, beziehungsweise eigentlich hat er uns zu Gast, das müssen wir schon sagen.
Genau, wir sind heute nämlich nach Kroppach gefahren, denn hier wohnt Rainer Meutsch. Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir letztes Jahr im Dezember auf AIDA Cosma waren und da durften wir bereits dreimal seinem Vortrag lauschen. Und du warst ja auch schon mal bei uns zu Gast bei Schauenslandreisen. Hallo Rainer.
Ja, hallo meine beiden Lieben. Schön, dass ihr den Weg hier in den Westerwald gefunden habt. Das ist ja hier meine Heimat. Hier bin ich ja geboren, hier lebe ich. Und also wenn ich dann mal daheim bin, ich bin jetzt 260 Tage unterwegs im Jahr, aber dann genieße ich das natürlich gerade an so einem besonderen Tag. Ja, ich war bei euch in Duisburg. Hab's dann, ich weiß noch genau, bei euch im Restaurant saß ich und dann waren da knapp 100 Leute waren da und lauschten mir dann auch zu von meinem Abenteuer.
Ja, da waren wir leider auch unterwegs, aber auf der AIDA hat es dann ja geklappt. Wir mussten ja arbeiten. Wie war die AIDA-Reise für dich? Na gut, du hast auch gearbeitet, so ist nicht, aber...
Ja, ich war 3 Abfahrten mit der Cosma, also etwa 3 Wochen dann auch auf den Kanaren. Zum einen war es ja ein Traumwetter Ende November, Dezember und hatte meine Show Abenteuer Weltumrundung dort dargeboten, wo ihr dann dreimal wart, weil... Bei jeder Abfahrt wird sie natürlich dann angebunden. Es waren ja 6.000 Leute auch an Bord. Manchmal habe ich auch Doppelveranstaltungen gemacht, weil es eben so viele Leute da waren. Die war sehr erfolgreich. Wir konnten durch diese Kreuzfahrt 5 neue Schulen aufgrund der Spenden, die mir Menschen anvertraut haben, dann bauen. Und das ist natürlich ein riesiger Erfolg, wenn du da Freude hast an solch einer tollen Kreuzfahrt mit dem tollen Schiff und dann Menschen sensibilisierst, schaut genau hin, Kindern in der Welt zur Bildung zu verhelfen, dadurch, dass man denen eine Schule baut. Und wenn dann das Geld auch noch 1:1 da ankommt, weil alle Verwaltungskosten ich privat trage, dann ist das ein doppelter Turbo. Und da gab es ganze Familien, die mir eine Schule finanzierten und die vielen Kleinspenden brachten zusammen dann auch Schulen.
Also wirklich fantastisch. Und du sagst ja jetzt gerade schon, Fly and Help, Schule bauen. Ah, kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch.
Darum geht's heute.
Ja. Auf jeden Fall. Ich habe in meiner Vorbereitung mal so ein bisschen recherchiert, was du denn so in deinem Leben gemacht hast und ich bin da bei Wikipedia über was gestolpert und da gibt es so einen Reiter Auszeichnung. Hast du den schon mal gesehen?
Ja.
Hast du schon mal deinen eigenen Wikipedia-Artikel gelesen? Okay, sehr gut.
Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Das liest sich ja wirklich, also Manager des Jahres 2003, SWR Held des Alltags, Lifetime Award des Travel Industry Clubs, Ehrenpreis für sein Lebenswerk Goldene Sonne, dann Botschafter des Westerwalds und das Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland.
Am Bande.
Es hört gar nicht auf.
Ja, es hört wirklich nicht auf. Die Auszeichnung auch wie am Bande. Wenn Leute dich fragen, was du machst, was sagst du da?
Ich wurde heute Morgen sogar gefragt, sollte ich Beruf angeben? Da habe ich auch echt überlegt, was gibt es denn da am Beruf an? Also ich komme ja aus der Touristik, ja, bin ja quasi mit Schau ins Land groß geworden, weil ich machte Direktvertrieb und Schau ins Land macht ja den stationären Vertrieb und verkauft die Reisen darüber. Aber jeder muss ja sehen, wo er sein Päckelchen zu tragen hat und wie er dann Geld verdient und seine Familie ernähren kann. Also ich habe ja über 4 Jahrzehnte Tourismus gemacht, habe dann mein Unternehmen verkauft an die TUI und habe mich zum Pilot ausbilden lassen und bin ja einmal um die ganze Welt, kommen wir vielleicht gleich nochmal drum, habe dann dort schon 5 Schulen von meinem Geld entstehen lassen und als ich zurückkam, wollte ich die Stiftung Fly and Help dann ausbauen, 5 Schulen pro Jahr bauen, 20 Jahre wollte ich mir Zeit nehmen, 20 Jahre lang, dann wäre ich 75 damals und dann sollten es 100 Schulen sein. Das war so mein Lebensziel. Da habe ich gesagt, jetzt hast du ja Geld vom Verkauf, dann kannst du immer noch Malediven, Hawaii und die schönen Dinge all machen. Und dann hat das so ein Turbo angenommen, dass ich mittlerweile ja 13 Mitarbeiter habe, die ich alle privat finanziere, damit wir die Spendengelder 1:1 verbauen. Ja, und einen Beruf gibt es da nicht. Ich bin Stiftungsgründer von Fly and Help. Mit Leidenschaft mache ich das, was ich mache. Und das fordert von mir also genauso viel Zeit, wenn nicht mehr, sagen die meisten, wie zu Zeiten von Berge und Meer, meiner Touristikfirma. Aber halt anders. Wenn ich morgens bei Berge und Meer reinkam, dann musste, wenn die Tür aufgeschlossen wurde, jetzt mal bildlich morgens, dann mussten am Tag schon 1,5 Millionen Umsatz reinkommen, damit ich das ganze Unternehmen finanzieren konnte. Wir hatten ja 500 Mitarbeiter. Und jetzt habe ich es ja verkauft. Und jetzt baue ich so viele Schulen, wie Menschen mir Geld anvertrauen. Und das waren im vergangenen Jahr 140 Schulen. Aber das treibt mich jetzt nicht. Ich lächze jetzt nicht nach gigantischen Zahlen, sondern ich möchte das machen, wo Menschen hinter mir stehen, mir vertrauen. Und das mache ich. Und dieses Jahr, 24, werden es wieder 145 Schulen werden.
Wow, also Wahnsinn, wirklich. Mich würde das nochmal so ein bisschen chronologischer interessieren, als du Berge und Meer hattest und du zu diesem Punkt kamst, dass du das irgendwann an die TUI verkauft hast. Was hat dich da genau zu bewegt, mal eben einfach so ein großes Unternehmen, was ja auch gut lief, zu verkaufen?
Aber weißt du, Lena, ich hatte ja über Jahrzehnte das Unternehmen aufgebaut mit meinem Freund Klaus Scheier und mit unseren Mitarbeitern zu Nummer 1 in Deutschland gemacht. Und als am 5. Januar 2007 wir mit Aldi-Reisen herauskamen und an dem Tag explodierte bei uns alles. Wir hatten 1600 Mann im Callcenter. Es krachte nur noch so. Es kamen da 200.000 Telefonate rein. Dann bin ich nachts um Mitternacht nach Hause gefahren. Ich weiß das noch ganz genau. Es war nach Mitternacht, weil wir haben 18 Stunden gearbeitet an dem Tag. Und ich war so müde und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn du Tchibo hast, brauchst du keinen Jakobskaffee. Wenn du Aldi hast, brauchst du, was weiß ich, kein Netto oder sowas. Bist der größte Partner von Steigenberger und Kempinski. Dann brauchst du keine NH. Du hast ja jetzt alles erreicht. Bist auf dem Höhepunkt in dem Direktvertriebssegment, was wir machen. Und jetzt lässt du los. Und da kam die Entscheidung, ich möchte das tun, was mein Vater machen wollte. Denn der wollte reisen als Busunternehmer hier in Kroppach im Westerwald. Seid ihr eben dran vorbeigefahren? Da war er im Wolde-Reise und stirbt mit 58. Dessen Traum war ja immer, die Welt zu entdecken. Also diese Sydney, New York und San Francisco. Und da habe ich gesagt, jetzt machst du das. Dann habe ich ganz konsequent zwei Jahre mir Nachfolger aufgebaut. Die TUI hat es dann gekauft, das Unternehmen, unsere Anteile übernommen. Und die auch heute noch sehr erfolgreich ja auf dem Markt sind, die Berge und Merler. Und habe mich dann zum Pilot ausbilden lassen, die Stiftung gegründet. Ich glaube, ich habe aus zwei Gründen die Weltumrundung gemacht. Erstmal gar nicht so der Schulbau stand im Vordergrund, sondern ich glaube, der erste Gedanke war, jetzt kannst du mit deinen Augen sehen, was deinem Vater verwehrt war. Das war so der Punkt 1. Punkt 2 dachte ich, wenn du dich ein Jahr jetzt wegmachst, dann denkst du auch nicht permanent an Berge und Meer. Das ist ja hier gerade um die Ecke auch das Unternehmen. Und dann bist du mit den Gedanken so beschäftigt, deine Weltumrundung als Pilot einer Sportmaschine zu organisieren, zu planen, zu machen, da denkst du überhaupt nicht an was anderes. Und das ist auch beides gelungen. Meinen Vater mitgenommen im Geiste, war ja schon lange tot. Und ich habe wirklich vielleicht noch die ersten Wochen an mein Unternehmertum gedacht, aber irgendwann nicht mehr. Irgendwann war ich so in dieser Welt der Entwicklungsländern und dieses von A nach B und über den Äquator und Stürme und Hurrikan und Regen und Sonne und Strände und Menschen und Schulen. Das hat mich so geflasht, habe ich nicht mehr dran gedacht.
Ja, manchmal muss man einfach den Geist so ein bisschen füttern mit neuen Reizen. Ich habe das auch, das ist irgendwie das beste Beispiel, wenn die Leute mir mal sagen, Henrik, schalt mal ab, mach mal dies, mach mal das. Und dann immer die Empfehlung kommen, geh doch mal irgendwie in die Sauna, irgendwie Spa oder so. Das ist das mit Abstand. Ist nicht schlimm, also ich finde das alles toll, aber es ist das Schlimmste für mich, um nicht daran zu denken, ja, weil ich auf einmal ganz viel Zeit habe, um über solche Sachen nachzudenken.
Ja, ja. Ja,
deswegen, ich muss auch immer irgendwas machen. Ja. Würdest du denn sagen, du warst damals, als du die Entscheidung getroffen hast, glücklich? Weil das ist ja diese Position, die du da damals innehattest, das ist ja was, wo ganz viele Leute nachstreben.
Du meinst die Position in meiner Touristikfirma?
Mhm.
Es war ein Traum, meine berufliche Zeit. Erst bei meinem Vater im Busunternehmen, dann habe ich ja mich da verabschiedet und dieses Flugunternehmen oder das Reiseunternehmen ja mit aufgebaut mit meinem Freund. Und jeder Moment hat mich da schon glücklich gemacht. Auch die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, die ich alle mit dem Vornamen kannte, die Erfolgserlebnisse, wenn du dann Tchibo gewinnst oder wenn du einen Deal hast, wo dann plötzlich 300 Buchungen kommen, neue Ideen, und dann kamen sie ab irgendeinem Zeitpunkt zu uns, die Steigenbergers und Kempinskis, könnt ihr uns anbieten, und dann konnten wir den Preis diktieren. Das ist eine komfortable Situation. Und wenn du dann so viele Vertriebspartner hast, wo du dann noch erfolgreich bist, dann war das schon eine richtig geile Sache. Da möchte ich nicht missen. Ich bin auch viel gereist zu der Zeit, aber musste doch auch viel im Büro sein, um das Unternehmen, also auch vom Bürogebäude aus mitzusteuern. Da war ich glücklich. Und heute, ich bin ein glücklicher Mensch, weil als ich die Phase abgeschlossen hatte und das Neue mit meiner Stiftung begonnen hatte, hat mich die Macht des Einfachen übermannt, diese Demut, die ich kennenlernte. Früher war das so, wenn der Meutsch kam, dann kriegte Steigenberger auf jeden Fall ein Suite. Wenn dann die Lufthansa einstieg, saß der Business Class. Das war so, über Jahrzehnte. Jetzt schlief ich in Zelten, irgendwo war ich in Mauretanien bei irgendwelchen Familien untergebracht oder in Indien in einem Guesthaus, was noch nicht mal ein Sterne verdient hätte, schlief, wenn ich nichts bekam, unter der Tragfläche, war froh, wenn ich Wasser bekam, und wo kriegst du schon Wasser? Da lernte ich Demut. Wenn ich jetzt, wie eben gerade, wo ich euch fragte, was möchtet ihr trinken, und du sagst, bring mir gerade mal ein Glas Wasser, ich hätte auch den Wasserhahn aufdrehen können. Jetzt hast du hier Westerwaldquelle da. Aber ich hätte den Hahn aufdrehen können, vielleicht 3 Sekunden laufen lassen, dann wäre kühles Wasser rausgekommen, hätte ich jetzt hingestellt. Da hättest du qualitativ höchste Qualität gehabt. Auf meiner Weltumrundung konnte ich nicht einmal aus einem Wasserkran Wasser trinken. Was für ein Privileg, das wir hier haben. Und das alles, Hendrik, das habe ich schätzen gelernt, als ich zurückkam. Und ich habe gemerkt, hey, red du mal nicht so viel. Das weißt du ja, was du sagst. Lass doch mal andere zu Wort kommen. Hör mal genau hin. Wo sind denn wirklich deren Sorge und Nöte? Ich kann heute viel besser zuhören, verweilen, mich fallen lassen. Ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe. Viele sagen, Rainer, du warst schon immer ein netter Kerl. Und bin ja auch hier im Dorf ganz, ganz eng verwurzelt. Aber viele sagen, du hast unglaublich gewonnen, auch in der Menschlichkeit und in der Wärme, die du dann auch gibst. Das habe ich gelernt, eben durch die Weltumrundung.
Ich glaube, das ist ja auch nochmal was anderes, wenn du anderen Menschen hilfst oder was Gutes tust, dass du einfach dadurch die Erfüllung bekommst und glücklich wirst, als wenn du immer nur danach strebst, dir selbst was Gutes zu tun oder selbst deine eigenen Ziele zu erreichen. Ich meine, das gehört auch dazu, aber ja, ich glaube, das ist einfach eine ganz andere Art und Weise von, ja, Dankbarkeit ist, die man dann auch wiederbekommt.
Weißt du, Lena, mich hat während der Reise auch ein Spruch, den habe ich irgendwo mal gelesen, aber der prägt mich permanent. Wenn ein Mensch dafür sorgt, dass es einem anderen Menschen besser geht, dann hat das eigene Leben schon seinen Sinn gehabt. Dieser Satz hat eine ganz andere Bedeutung während der Weltumrundung bekommen, weil ich vielen Menschen geholfen habe und habe diese Glückseligkeit erlebt, diese Dankbarkeit. Mein Gehalt ist ja das, was ich da erlebe, bekomme. Eine Schuleröffnung, das Zelebrieren, wenn die Kinder sich freuen, dass sie Klassenräume haben. Das ist ja... Davon zehre ich ja und lebe. Ich gebe so viel Geld aus für meine Mitarbeiter und für all das, was ich tue. Aber was ich zurückbekomme, das ist um ein Vielfaches mehr. Man sagt ja auch, so wie ich in den Wald hineinrufe, so halt es heraus. Also danach kommen permanente Halle.
Und hier ist auch viel Wald.
Ja, stimmt.
Ja, leider der Borkenkäfer hat hier, wenn ihr rausseht, schon viel zerstört. Aber wir pflanzen alles neu auf im Westerwald.
Sehr gut. Jetzt haben wir schon ganz viel von der Reise gehört, so angerissen, sage ich mal. Was würdest du sagen, war so die Initialzündung? War das, dass du das, was dein Vater nicht erleben konnte, dass du das erleben wolltest?
Ja, ich glaube, das war die Initialzündung, weil ich hatte mit meinem Vater ja ein schwieriges Verhältnis, weil ich war 10 Jahre in seinem Unternehmen, Busunternehmen, und bin ja dran gegangen. Ich wurde ja enterbt. Weil wer geht, kriegt nichts. Mein Vater hat 1 Jahr lang nicht mehr mit mir geredet, als ich ging. nicht mehr, nicht ein Wort mit mir gesprochen. Auf dem Totenbett haben wir uns ausgesöhnt, wo er fragte, was willst du eigentlich mit deinem Berge und See? Papa, Berge und See. Ja, machen. Und dann sagte ich, ich möchte mal das Unternehmen mit meinem Kumpel und den Mitarbeitern zu Nummer 1 in Deutschland machen, in dem Segment, wo wir tätig sind. Hohe Qualität, so 5 Sterne zum 2-Sterne-Preis. Und dann sagte er, ich glaube, du schaffst das. Du warst nie der wirkliche Busmensch, aber ich glaube, das machst du. Und da war die Aussöhnung. Und in der Nacht ist sie ja gestorben, morgens um 4. Und die Weltumrundung, das war der Punkt 1. Und Punkt 2, ich bin leidenschaftlicher Pilot. Ich habe sehr spät angefangen, kurz vor 50, den Pilotenschein zu machen. Am Anfang hatte ich das Geld nicht durch Aufbau von Bergen und Meer und die Zeit nicht. Hätte ich die Ausbildung gar nicht machen können. Und dann, wo ich so langsam losließ, gell, wo ich so auf 50 zuging, da hatte ich die Zeit plötzlich und Geld, weil die Firma immer erfolgreich war. Dann habe ich das gemacht, dann konnte ich so 2 Elemente miteinander verbinden. Diese 5 Schulen, die ich von meinem Geld bezahlt habe während der Weltumrundung, ich glaube so im Nachhinein, das war eigentlich erstmal Mittel zum Zweck, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Du fliegst um die Welt, verpestest die Luft mit deiner Schleuder. Gell? So war so platt ausgedrückt. Wenn du 5 Schulen machst, dann nehmen dich die Menschen wenigstens noch wahr. Der hat wenigstens noch was Gutes getan, auch wenn er die Luft verpestet. Dass sich das dann so entwickelt hat, wie sich das entwickelt hat, ja, das hätte ich ja bei weitem nicht gedacht, dass das daraus dann geworden ist.
Wie ist denn dann letztendlich der nächste Step gewesen? Also du hast dann, oder wie bist du überhaupt in den Ländern vorgegangen, als du die ersten Schulen eröffnet hast? Ich meine, du wirst ja, natürlich wirst du schon ein gewisses Netzwerk gehabt haben, dadurch, dass du einfach vorher schon in dem Bereich Tourismus tätig warst, ne, und die Kontakte einfach dadurch hattest. Aber du warst ja in allen möglichen Ländern. Wie geht man davor, erstmalig eine Schule aufzubauen?
Soll ich mal einmal ganz kurz hier die Route mal so grob abreißen, dass wir mal einmal so
ein. Ja, können wir machen.
Weil ich habe das mal hier einmal so grob. Ich habe natürlich jetzt nicht jeden Stopp aufgeschrieben, aber in Summe waren es ja 10 Monate, 77 Länder, über 100.000 Kilometer und los ging es im Siegerland. Ja. Der Metropole in Deutschland. Dann Marrakesch, Kapstadt, Addis Abeba, Singapur, Sydney, Taipei, Vancouver, Lima, Rio, New York, Reykjavik und dann wieder Siegerland.
Da war aber kurz.
Ja, ich habe gesagt, wir müssen eine kleine Zusammenfassung machen. Ja, wenn man jetzt so ein bisschen grob in Geografie ganz fit ist, dann kann man sich das so ungefähr so vorstellen, einmal ringsrum. Genau, das ist nur ein kurzer Einwurf dazu.
Werbung?
Ja, so eine Weltreise ist schon was Feines, aber manchmal will man ja auch einfach nur mal raus aus seinem Alltag.
Absolut. Und gerade zur Ferienzeit nimmt man da auch oft und gerne mal die eigenen Kinder mit. Und da haben wir was für euch. Und da kommt ihr auch direkt von vielen deutschen Flughäfen hin. Die Rede ist vom Arcanus Hotels Trendline Side. Das 5-Sterne-Hotel hat erst im Mai 2023 geöffnet und ist ideal für den Urlaub mit Kindern. Euch erwartet unter anderem ein Wasserpark, Sportangebote von Tischtennis, Billard, Beachvolleyball, einen Gym gibt es auch. Und wer seine Akkus wieder aufladen will, kann dann entweder in die Sauna oder es sich am Ultra All-Inclusive Buffet gut gehen lassen. Ultra All-Inclusive, dazu zählt zum Beispiel auch die Minibar, die regelmäßig aufgefüllt wird, was ehrlicherweise auch nicht mehr selbstverständlich ist.
Wenn das noch etwas klingt, worauf ihr Lust hättet, dann klickt doch einfach mal auf den ersten Link in den Shownotes.
Und nach dem Urlaub geht's zumindest für die Kinder wieder in die Schule und beim Thema Schule, da macht Lena jetzt weiter.
Werbung Ende.
Genau, ich meine, mittlerweile sind es ja auch noch überall gefühlt Schulen, also wirklich sehr, sehr viele. Aber mich würde wirklich interessieren, was waren so die allerersten Anfänge? Wie fängt man an, wenn man das vorher noch nie gemacht hat, eine Schule zu eröffnen?
So habe ich mich immer gefragt, wie wird ein Schiff gebaut? Was ist das erste Plesch, was da ist, wo draus ein Schiff entsteht? Genau so. Und diese Frage von dir, die ist wirklich sehr gut. Wie ich 5 Schulen bauen wollte, ich mache ja Radio, ganz seit vielen Jahren bei RPR1, seit 37 Jahren die Sendung Mein Abenteuer. Da waren viele Abenteurer schon drin, die Rüdiger Nebergs, die Arvid Fuchs, die Reinhold Messners, die waren ja alle Gast. Und dann habe ich rumtelefoniert, ich will eine Weltumrundung machen, du hast mir doch von Ruanda erzählt, sag mal, hast du da nicht einen Kontakt, wo ich eine Schule bauen kann, fehlt denen da nicht? Och, da fehlen 1000 Schulen, gib mir doch mal einen Kontakt. Und dann kam ich da in Kontakt. Der Brauereibesitzer hier aus dem Westerwald, ich wusste, dass er immer nach Indien fliegt, zu einer Schule. Sag ich, könnt ihr da nicht einen neuen Schulblock gebrauchen oder kann ich da was helfen? Ja, sagte, wir brauchen in Chennai was. Dann hatte ich einen Gast in meiner Radiosendung, der hatte mir mal erzählt, dass es Kanalkinder gibt, die in der Kanalisation leben, zwischen 3 und 13 Jahren, die schnüffeln Klebstoff in Brasilien, um zu vergessen. Da rief ich den an und sag, Stefan, du, du warst doch Gast in meiner Sendung, du hast mir doch damals erzählt, ja, wir bräuchten eine Schule, weil die leben da und ein Waisenhaus. Dann habe ich Geld dafür gegeben, ne? So fing das an. Auch das Jahr danach war es noch schwierig, aber dann hat sich das so rumgesprochen, Lena, dass ich jetzt wirklich überschwemmt werde. Aktuell haben wir 260 Anträge vorliegen, die eine Schule haben wollen. Ich brauche nicht mehr rumzutelefonieren. In den 14 Jahren hat sich das so entwickelt.
Wo war dann damals die erste Schule?
Das war ich noch. 26. Januar, Ruanda, Ninabimana. 200 Kinder habe ich eine Schule gebaut. Und ich dachte, da erwarten mich jetzt 200, wie ich die besuchen wollte, gell, während meiner Reise. Ich war gerade 4 Wochen.
Jetzt sag nicht, da war keiner. Jetzt sag nicht, da war keiner.
1600. Ich sagte, das ist doch nur für 200. Ja, uns fehlt aber mehr. Uns fehlt noch. Und da haben wir mittlerweile 1600 Kinder in Schulen gebaut. Ne? Das ist Wahnsinn. Ich war jetzt wieder da, vor 4 oder 6 Wochen war ich wieder dort. Ich besuche die immer. Die erste Schule ist was Besonderes. Mittlerweile haben wir 100 Schulen allein nur in Ruanda gebaut. War natürlich großes Gedöns, also großes Fest, alles. Aber ich fahre immer wieder zu dieser Schule. Das ist halt die erste. Das ist die erste. Da denkt, wie man an die erste Liebe denkt, ja, den ersten Kuss, das erste Rendezvous, denke ich schon an
die erste Schule.
Da denke ich auch dran, aber ich denke auch an die erste Schule.
Aber würdest du sagen, dass, ich meine, du hast ja nun mal dadurch ein gutes Netzwerk gehabt, würdest du sagen, für Leute, die auch sowas machen wollen, ist es genauso einfach ohne vielleicht das Netzwerk oder sind schon Kontakte in anderen Ländern auch wichtig?
Ja, Kontakte musst du haben. Aber wenn einer keine Kontakte hat, dann sucht er sich Kontakte. Man sollte auch keine Angst haben, das zu machen. Ich habe da so einen schönen Spruch jetzt mal gelesen. Amateure haben die Arche Noah gebaut, Profis die Titanic.
Ja, da war was.
Also man muss sich manchmal aufmachen, einfach mal den Mut haben, was zu tun. Und wer das machen möchte oder sich auf eine Welt umrühren, muss ja keine Schulen bauen. Es gibt ja so viele Sachen, wo man helfen kann. Machen. Einfach mal ein bisschen mal rumhören, ein bisschen rumhorschen, einfach mal hinhören, ein bisschen googeln und ein bisschen in TikTok mal ein paar Videos sehen, dann kommst du schon daran.
Du hast schon gesagt,
ich TikTok. Muss ehrlicherweise sagen, ich bezweifle, dass Leute bei TikTok auf die Idee kommen, eine Schule zu bauen. Aber
vielleicht. Ich kann mir auch vorstellen.
Guck mal, bei TikTok gibt es einen, der ist Freestyle. Der macht so Freestyle mit Bällen, so Videos.
Yannick Freestyle?
Der Yannick.
Ja.
Und der Yannick, der macht ja TikTok, gell?
Ja, Yannick, richtig, ja.
Und der war dann hier bei mir in Kroppach und da war auf dem Fußballplatz, hat für die Kinder da unterhalten, hat gesagt, Rainer, ich unterstütze dich, ich trete kostenfrei auf, wenn dadurch da mal eine Schule zustande kommt.
Oh, schön.
TikTok. Also die sozialen Medien. Ja. Und ihr seid ja auch mit eurem Podcast, seid ihr ja in sozialen Medien und wer weiß, was daraus entsteht.
Ja, absolut.
Ja, stimmt. Vielleicht bin ich einfach in der falschen Ecke in TikTok.
Ich glaube auch. Aber mich würde interessieren noch, wenn du in den anderen Ländern dann gewesen bist und eben vor Ort mit angepackt hast und auch Schulen aufgebaut hast, viele Gespräche ja vor Ort in den Ländern auch geführt hast. Wie war das immer so von der Kommunikation her? Weil ich meine, du warst in den Entwicklungsländern, ich denke mal, dort ist nicht der Standard, dass jeder Englisch sprechen kann. Hattest du einen Dolmetscher dabei oder wie war das?
Also ich habe mir ja meistens einen Taxifahrer genommen, gell, und habe den in die Augen geschaut. Und wenn ich ein Vertrauen zu dem hatte, habe ich den genommen. Ich habe auch manche abgelehnt. Die hatten irgendwie keinen guten Eindruck auf mich gemacht, weil ich ja oft in Slum-Regionen unterwegs bin. Ich habe 189 Taxifahrten gemacht zu Schulen und zu Projekten hin.
Wie merkt man sich sowas?
189 tolle Kontakte. Ich habe Tagebuch geschrieben. Ich habe ja ein Buch geschrieben, Abenteuer Weltumrundung, war Bestseller. Und die Gelder habe ich auch meiner Stiftung zugutekommen lassen. Und deshalb sind die Zahlen mir ja sehr, sehr, ich könnte ja auch sagen, wie viel Liter ich getankt habe, etc.
Krass,
etc. Ja, klar. Aber dieses Vertrauen, du musst schon Vertrauen zu den Menschen haben, die dich dann irgendwo hinbringen. Ich war ja in den Favelas Brasiliens oder in Südafrika. Man weiß ja selbst, in Kapstadt eigentlich geht man nicht dahin, aber da brauchen die ja Hilfe. Also muss ich einen haben, der mich für mich auch sichert und mich durch die Favelas bringt und sagt, hack dem nicht die Hand ab und hol die Uhr. Ich hatte eh nur eine Swatch an. Aber du musst schon Vertrauen in die Menschen haben. Und ich habe Lena... Ich bin nicht einmal auf die Schnauze gefallen.
Du hast nicht einmal eine schlechte Erfahrung gemacht?
Ich bin nicht einmal beklaut worden, nicht einmal. Ich habe lebensbedrohliche Situationen erlebt durch Krankheit oder durch Fluggeschichten, wo zu wenig Sprit getankt war, mir ein Unwetter kam, Umwege fliegen mussten, ich keinen Sprit mehr hatte oder mir das Fahrwerk nicht rausging an der Maschine und ich Angst hatte, ich muss jetzt auf den Bauch landen mit der Maschine, ist die Weltumrundung zu Ende. Das alles habe ich gehabt, aber auch alles gemeistert.
Aber menschlich gesehen hattest du keine schlechten Erfahrungen?
Keine.
Nee. Ja, cool.
Nee. Ich habe sogar Heiratsanträge bekommen, dann in verschiedensten Ländern von Südamerika. Wenn du mich heiratest, kommst du rein ohne Visum.
Ach Gott.
Und dann habe ich gesagt, ich brauche auch kein Visum, weil Kapitäne, wenn sie 4 Streifen an dem Hemd haben, dürfen bestimmte Tage in einem Land bleiben ohne ein Visum. Die füllen eine General Declaration aus, kriegen das abgestempelt und das habe ich bestimmt 50 Mal genutzt, wo ich kein Visum hatte und kam um die ganze Welt. Musste nicht heiraten.
Ja, Gott sei Dank. Die ganzen Scheidungen, die man dann auch immer noch durchführen müsste. Nein, aber wenn du dann die Leute, sag ich mal, mit Augenkontakt ausgewählt hast oder einfach Bauchgefühl auch, waren das dann Leute, die Englisch gesprochen haben?
Ja, genau. Also ich fragte, do you speak English? Das war immer so, oh yes sir, small, but I can. Und sonst, wenn ich in Ländern war, wo kein Englisch gesprochen war, wurde, habe ich mir den Taxifahrer mitgenommen. Der hat dann translated, wie Kiruanda ist deren Sprache, die konnten kaum Englisch. Dann hat er das übersetzt, der Richard. Und in Mittel- und Südamerika hat meine Tochter ist mit mir geflogen, 6 Wochen, die Chesina. Und die spricht perfekt Spanisch. Das hat die gelernt. Die können so gut wie kein Englisch in Südamerika. Das hat mich echt umgehauen. Ich wäre bei manchen Stationen nicht weggekommen, weil die gar nicht gewusst hätten, was ich will. Ja, krass. Also da muss man echt...
Hätte ich auch nicht gedacht.
Nee, das ist mir neu. Und immer wieder höre ich das auch in Pilotenzeitschriften. Oh, wir haben 20 Stunden gestanden. Die wussten nicht, die verstanden nicht, die konnten kein Englisch.
Umso wichtiger, dass es ja dass es dann die Schulen gibt, wo sie ja wahrscheinlich auch Englisch lernen.
Natürlich, ist ein Muss. Ja. In unseren Schulen, wir haben mittlerweile 806 Schulen für 155.000 Kinder in den 57 Ländern. Und das Pflichtfach ist Englisch und Hygiene. Und in Hygiene ist auch Schwangerschaftsvorsorge mit drin. Wie mache ich das? Oder wie wasche ich mir Hände? Gerade wegen Corona jetzt in der ganzen Energie. Das ist Pflicht.
Wie kommt es eigentlich, dass du dich für die Kinder und die Schulen entschieden hast?
Das ist eine gute Frage. Zu meiner Berge- und Meerzeit war ich mal in Amman, in Jordanien. Und hatte um 10 Uhr ein Gespräch bei einer Agentur, so einer Incoming-Agentur. Und dann gehe ich von meinem Hotel, ich musste nur über die Straße gehen, da wäre ich in der Agentur gewesen. Gell? Da sehe ich einen Jungen mit einer Kalaschnikow. Um Hals. Der war vielleicht 9 oder 10 Jahre. Ich sage, hey, es ist 10 Uhr, du musst in die Schule. Und dann sagt er, nein, nein, der Papa hat das Geld nicht, das Schulgeld nicht zu bezahlen. Ich gehe nicht in die Schule. Ich schieße gegen die da drüben und zeigte mit der Hand dann Richtung Westen. Und da war dann Israel. Da wollte er gegen schießen. Ne? Da habe ich gesagt, wenn der Junge in die Schule ging und gebildet wäre, dann wüsste er, dass man das nicht tut. Wenn du mal zu Geld kommst, baust du mal eine Schule. Das war so die Initialzündung. Weil man hätte ja auch Altenheim oder Aidsheim oder Frauenmissbrauchsorganisationen, die sich um die Frauen kümmern, unterstützen können. Das hat alles seine Daseinsberechtigung. Aber ich kann es halt nicht alles und ich habe mich für die Kinder für Schulbau entschieden.
Ja, wichtig ist dann wahrscheinlich am Ende, dass man überhaupt irgendwas macht, weil das ist besser, als wenn man nichts macht.
Korrekt.
Was war auf der gesamten Reise, wahrscheinlich wird es da einige Momente gegeben haben, die sehr emotional waren, aber gibt es so ganz prägende Momente, wo du sagst, die habe ich immer im Kopf oder die kommen immer wieder?
Der prägendste Moment war ganz bestimmt der 26. Januar, der Schulbesuch in Ruanda, diese 1600 Kinder. Ich glaube, das war mein prägendster Moment, weil da der Entschluss gefestigter wurde, das machst du mal zukünftig später. Das habe ich ja dann erlebt in Indien, Indonesien, Brasilien, ja in mehreren Ländern dann. Das Imposante der Landschaften, was ich nie vergessen werde, der Überflug der Namib-Wüste, weil ich solch ein Rot noch nie gesehen hatte. Und diese Farben...
Das Bild erinnere ich mich tatsächlich, weil das auf der AIDA auch gezeigt worden ist. Ja.
Dann kannst du dich noch erinnern, in meinem Vortrag waren es die Bilder vom Great Barrier Reef. Auch diese Farbzusammenstellung, dieses Gelb-Grün-Blau, der Kombination der Intensität hatte ich noch nie gesehen. Die schönsten Blumen, die ich in meinem Leben gesehen habe, waren auf der Insel Dominica. Nicht Dominikanische Republik, da fliegt er ja auch hin von Schau ins Land reisen. Nee, Dominica. Und Dominica hatte 1600 verschiedene Orchideensorten. Das ist ja eine kleine Insel, ein eigener Staat, 20.000 oder 30.000 Einwohner. Das war imposant. Und der, wo ich geweint habe, das war im... Da war ich 4, 5 Monate unterwegs, als ich in Australien die Opera umrunden durfte, ziemlich tief, im Sinne, im Geiste meines Vaters, weil der wollte immer mal vor der Opera stehen. Gell? Und dann durfte ich, es war eigentlich Flugverbotszone, die haben mir das erlaubt, weil Ich hatte ihnen über Funk gesagt, warum ich da bin. Dann erlaubten die das. Dann durfte ich dreimal ganz tief fliegen. Und da habe ich echt dann, habe ich echt geweint, weil da war mir bewusst, dass der Körper zwar vergeht eines Menschen, wir alle, aber der Geist, die Seele ist unsterblich. Der ist dann immer bei dir. Dein Uropa, wo man von erzählt, den du vielleicht nicht erlebt hast, oder dein Opa, hoffentlich lebt er noch. Aber wenn, der wird immer bei dir sein. Und das fand ich dann wieder schön. Und ich weiß nicht, was das für Tränen waren, aber ich habe echt da im Flieger geweint. Und eine Woche später habe ich wieder geweint, ging Fahrwerk nicht raus.
Oh nein.
aber dabei, ja. Verdammt nochmal, ja. Habe ich gedacht, noch härtere Worte. Aber dann habe ich es rausgekriegt.
Sehr gut. Ja. Aber so eine Reise, also ich kenne das ja von unseren Reisen, wenn wir mal eine Woche oder zwei unterwegs sind, das setzt ja schon jede Menge Organisation voraus. Wie war das bei so einer Reise? Also alleine die Tatsache, dass die Schulen fertig werden, wenn du dann auch da ankommst.
Also da habe ich wirklich meiner damaligen Frau sehr viel zu verdanken. Die hat mir den Rücken freigehalten. Die hat das alles organisiert, dass das zeitlich, das ganze Gerüst dieser 10 Monate ineinander, das geflecht war. Das war wirklich, wirklich ein tolles Team waren wir. Und das Traurige eigentlich, das habe ich glaube ich noch nie erzählt in einem Podcast. Wie ich nach Hause kam, hat meine Frau mir dann eröffnet, dass sie sich neu verliebt hatte. Gut, ich war ja unterwegs gewesen, obwohl wir 35 Jahre zusammen waren und alles durch dick und dünn ging. Ich war tief in der Liebe. Ich war tief in der Liebe drin und bei meiner Frau war die Liebe gegangen und hat sich neu verliebt. Sie war damals 16, ich war 19, wie wir uns kennenlernen. Das war schon eine tolle Partnerschaft hatten wir. Und da bin ich auch wirklich sehr dankbar. Auch heute jetzt, 13 Jahre ist es ja jetzt her, seit wir geschieden sind oder getrennt sind. Aber die Dankbarkeit für diese Zeit, die ich mit ihr hatte und die meinen Lebenstraum der Weltumrundung ja mit begleitet hat, das Buch mitgeschrieben hat, mir in der Redigierung, in dem ganzen chronologischen Abfolge, das gemacht hat, die Bearbeitung dann der Bilder, das habe ich schon meiner Frau zu verdanken. Ja.
Würdest du denn dann sagen, jetzt im Nachhinein, wenn sowas, also das hat dich ja sicherlich sehr, sehr getroffen, auch als du dann zurückgekommen bist und du davon erfahren musstest, hast du an irgendeinem Punkt der Reise bereut, dass du oder vielleicht auch danach, dass du das gemacht hast?
Nee, also während war ich ja tief in der Liebe drin und habe ja auch jeden Tag angerufen und habe das gar nicht gemerkt. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass ich das, ich war vielleicht auch in meinem Adrenalin und in diesem Tagesgedönse dann drin und sprudelte dann über vor Erlebnissen, dass ich vielleicht auch nicht genau hingehört habe und so feine Nuancen gar nicht spürte, dass das schon in eine andere Richtung laufen könnte. Bei weitem hätte ich nicht daran gedacht. Hatte natürlich auch durch die Fülle der Erlebnisse des täglichen Lebens wirklich diese Antenne nicht ausgefahren, weil ich auch gar nicht gedacht hätte. Also es hat mich wirklich voll unvorbereitet getroffen. Dann habe ich, und da hast du schon recht, Lena, wie sie mir das eröffnet. Ich habe ja da Monate noch darum gekämpft, dass wir zusammenbleiben, was mir aber dann nicht gelungen ist. Und dann habe ich gedacht, hättest du doch die Weltumrundung nicht gemacht, dann wärst du vielleicht noch zusammen. Aber dann habe ich gedacht, es kommt, wie es kommt, oder es kam, wie es kam. Und du kannst es, vielleicht wäre das auch gekommen, wenn ich die Weltumrundung nicht gemacht hätte. Vielleicht war das schon so tief in ihr drin. Und dann wäre ich traurig gewesen, noch der Rest meines Lebens, dass ich es nicht gemacht habe. Es hat alles seine Zeit, seine Bestimmung und da kommt so ein bisschen das Universum ins Spiel. Das ist vielleicht vorbestimmt.
Vor allem, wenn du es damals als richtig empfunden hast, dann war es auch richtig. Ich finde es immer irgendwie schwierig, so im Nachgang zu sagen, wenn man irgendwas bereut. So, das ist
zu
immer so.
Zu dem Zeitpunkt, wo war es? Ganz genau, da hast du recht.
Ist immer dann so sehr viel.
Du bist jung und das ist eine sehr weise Ansicht von dir.
Ach, das freut mich gerade richtig.
Ja, bist du.
Ja.
Das normal kommt sowas mit Lebenserfahrung.
Ja, ich gehe auch hier steil auf die 30 zu.
Ja, das sieht man. Nein, ihr seid doch, Mensch, euch gehört das, ihr seid ja schon über die Generation Z hinaus, ihr wachst ja jetzt schon da rein. Die erfolgreichste Zeit wirst du haben zwischen 40 und 50. Ich kann dir auch sagen, warum, ich habe es ja selbst erlebt. Und du auch, Lena, weil dann hat man die gewisse Lebenserfahrung schon, die Jahre, Jahrzehnte schon hinter sich. Dann schläft man schon mal über eine Entscheidung eine Nacht länger. Man regt sich nicht mehr über jeden Scheiß auf und lässt die 5 schon mal gerade sein. Und ich glaube, das Wichtigste, man denkt dann mal öfters an sich. Alles, was man jetzt tut, tut man oft für andere. Ob es für die Freundin, für den Freund, für die Eltern, für andere, für den Freundeskreis ist. Da orientiert man sich sehr stark und ordnet sich da über. Und wenn man 4 Jahrzehnte gelebt hat, dann sagt man, jetzt bin auch ich mal dran. Vielleicht war das auch so der Moment meiner Frau, die dann sagte, ich habe immer für den alles gemacht, dem den Rücken freigehalten, wie der Berg und Meer aufbaute, wie der Radio machte, Fernsehen machte, Show machte, alles dem. Aber jetzt bin ich mal dran. Und das wird kommen, diese Denke. Und das ist, glaube ich, auch für einen als Mensch eine schöne Denke dann.
Ich bin auch eigentlich sehr glücklich damit, dass ich bisher immer das Gefühl habe, dass das Alter, in dem ich bin, genau richtig ist, wie es gerade ist. Das dachte ich.
Echt? Ja. Ich habe schon Angst zu altern, muss ich sagen. Ich habe immer Angst, ich bin so ein Mensch, ich will so viel noch machen und erleben. Und ich habe immer Angst, dass ich irgendwie was nicht mache oder dass ich irgendwie zu schnell altere und mir irgendwann sage, Mist, hättest du das doch mal gemacht.
Aber weißt du, Lena, es gibt ja auch diesen Spruch, wir sind ja ein bisschen philosophisch jetzt, aber träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Und das, was der Henry eben sagte, lebe genau den Moment, den du jetzt leben möchtest. Und auch bei dir, da kann ich aus eigener Erfahrung, ich bin ja Jahrzehnte älter als du, für uns Männer sind die reiferen Frauen das Reizvollere. Auch wenn die Jugend seinen Reiz hat, aber die, was eine Frau später auch ausmacht, das Charismatische und diese Empathie, die sie ausstrahlt, du hast noch wunderbare Jahrzehnte vor dir. Freu dich und tu all das, was du möchtest.
Ja, auf jeden Fall. Das mache ich auch. Ich lebe auch immer meinen Traum, ich lebe auch voll danach. Also ich
hätte ich eine Stewardess damals gebraucht, dann wärst du natürlich willkommen gewesen.
Ach, sehr schön.
Wie alt warst du da, Lena? 5?
Ja.
Bist du 20, 21, 22 jetzt?
Das ist ein Kompliment. Das liegt wahrscheinlich daran, dass jetzt meine Wangen auch so rot sind. Es ist nämlich relativ warm, ne? Hier ist
ja, du bist ja auch wieder angezogen.
Warm, weil wir hier Südwesten sind und die Sonne reinschaut.
Aber das ist gut, dass du mich auf 2021 schätzt. Ich werde 26.
Wunderbar.
Genau.
Tolles Alter.
Aber ja, ich habe noch alles vor mir.
Alles.
Auf jeden Fall.
Werbung.
Und nicht nur Lena hat noch viel vor sich, ihr mit Sicherheit auch. Vielleicht ja sogar eine Fernreise. Und da möchten wir euch das 5-Sterne Touch Exotica Resort and Spa The Palm Dubai vorstellen. Der Name sagt es schon, das Hotel liegt auf der weltberühmten The Palm Jumeirah in Dubai, verfügt über einen großen Pool und hat auch einen direkten Zugang zu einem Privatstrand mit Cabanas und tollen Blick auf die Skyline von Dubai.
Auch hier gibt es einen Kids- und Teens-Club sowie ein großes Gym, einen tollen Wellness-Spa-Bereich und eine Menge Aktivitäten im Resort.
Anfang Juni seid ihr pro Person schon ab 1.097 € die Woche dabei und alle Infos dazu findet ihr unter dem zweiten Link in den Shownotes.
Werbung Ende.
Kommen wir noch mal ganz kurz zu den Schulen zurück.
Diese Schulen, wie die bewirtschaftet werden und vor allen Dingen, wo die Lehrer herkommen, das ist ja auch was wichtig ist, was den Hörer ja auch interessiert. Wenn wir eine Schule bauen in einem Land, dann bauen wir immer mit einer Hilfsorganisation, die deutsche Strukturen hat und die es länger wie 20 Jahre in dem Land gibt. Die nutzen wir, damit die unsere Schulen, die meist nach UN-Normen gebaut werden, umsetzen mit ihren Architekten, Ingenieuren. Die geben uns ihre Mitarbeiter auch gratis. Und ich bezahle ja meine Stiftung auch alles komplett umsonst. Wir bauen immer in den entlegensten Regionen, wo sonst Kinder 5, 6, 7 Kilometer zu Fuß zur nächsten Schule müssten und gerade Mädchen dann großen Gefahren ausgesetzt sind. Da bauen wir dann eine Schule in der Kommune, damit die nicht weit gehen müssen, morgens um 5:30 losmarschieren, um 7:30 in der Schule zu sein. Der Staat finanziert die Lehrer. Immer. Wir haben 5.500 Lehrer in diesen jetzt über 800 Schulen und der Staat, das sind studierte Lehrer, die dann entsendet werden in eben diese entlegensten Regionen. Wir selbst kontrollieren die Schulen in den Jahren danach mehrfach auf Nachhaltigkeit, damit die kein Schindluder treiben, damit die nicht da Ziegenställe draus machen. Wir geben nichts vor, was den Lehrplan angeht, aber Englisch und Hygiene muss gelehrt werden, das schon. Und die Nachhaltigkeit, Wasser, Strom, wie wollen die das bezahlen, das muss das Dorf uns vorher glaubhaft machen. Wie wollen die Unterhaltung finanzieren? Damit, wenn wir 50.000 für eine Schule kostet ungefähr 50.000 für 200 Kinder, wie wollen die das sicherstellen? Dann sagen die, Teeanbau, Kaffeeanbau, Kooperativen für Blumen, die wir den Hotels verkaufen. Wenn die das nicht können, dann bauen wir nicht. Der Spender hat nur einen Einmalbetrag und stellt die Infrastruktur zur Verfügung. Und dann müssen die schon Hilfe zur Selbsthilfe, selbst was tun. Und wir kontrollieren. Und das zusammen mit der Kontrollstation auch des Deutschen Spendensiegel, DZI, und wir gelten wirklich als eine der Vorzeigestiftungen Deutschlands, das motiviert auch das Dorf und das Land, darauf zu achten, wenn der Meutsch mit seinen Leuten wiederkommt, soll die Schule so aussehen wie damals, wie sie gebaut wurde. Und toi, 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 es funktioniert wirklich.
Also auch da hattet ihr noch keine schlechte Erfahrung gemacht, dass da
auch
irgendwas
gar nicht... keine schlechte Erfahrung, nicht. Es kann mal passieren. Wir gehen ja jetzt auf die Schule 1000 drauf zu, die werden wir nächstes Jahr, das ist krass, ja. Und wenn ich meinem Team das sage, ich muss echt immer innehalten und sage, Leute, mein Lebensraum waren 100, wir gehen auf 1000 drauf zu. Ich wurde gestern von ARD gefragt, wie ich in Berlin war, wo sind denn jetzt Ihre Ziele? Da habe ich gesagt, ich habe kein monetäres Ziel. Ich muss nicht 2000. Ich baue so viel, wie ich Menschen hinter mir habe, die mir Geld anvertrauen, was 1:1 verbaut wird. Solange ich gesund bin und solange ich Freude daran habe, so lange mache ich das. Ich hoffe noch lange.
Ich hoffe auch. Und das sind, du hast gerade gesagt, fast mittlerweile 1000 Schulen. Ich denke mal, du schaffst es nicht, alle 1000 Schulen immer zu besuchen. Wie kontrolliert ihr das in dem Sinn oder hast du da einfach Vertrauen?
Ja, ich habe ein Team. Ich habe ein Team, das sind oftmals auch pensionierte Vorstandschefs von DAX-Unternehmen. Ich habe Rechtsanwälte, Notare, Bankvorstände, die teilweise noch im Beruf sind, aber die meisten retired. Und die setzen sich ehrenamtlich für uns ein. Die haben sich dann beworben bei uns und die waren lebenserfahren. Und die haben wir dann ein bisschen ausgebildet und die fahren in die Länder nach einem bestimmten Raster. Meine Tochter Sri Lanka führt ja die Abteilung Schulen und meine Tochter Cesine die Abteilung Reisen. Weil wir immer wieder dahin reisen und nehmen Menschen mit. Und dann gucken die sich das erstmal an, wie macht der Rainer das und wie wird eine Schule kontrolliert und wo ist wichtig hinzugucken. Da gibt es so einen tabularischen Ablauf. Ja, und dann fliegen die nachher selbst. Ich habe da Sponsoren wie die Condor, dankenswerterweise geben die mir dann die Tickets, dass ich nicht alles selbst bezahlen muss. Ich habe so viele Sponsoren. Ich habe auch die Intercity und die Steigenberger Group, die Motel One und viele kleine Hotelgesellschaften. Die unterstützen mich da auch, gell, dass ich nicht alles von meinem Privatvermögen bezahlen muss.
Das ist ja auch teuer, ne? Also
letztendlich. Ja, klar, aber du musst das machen. Weißt du, Lena, wenn du dich hinstellst und sagst, ich baue Schulen, dann ist nicht damit getan, dass wir einfach nur eine Schule gebaut haben, sondern die Nachhaltigkeit ist das wichtigste Thema. Gebaut hast du die schnell. Die sollen ja 40 Jahre plus X halten. Da sollen ja mehrere Generationen der Kinder reingehen und lernen. Und da studieren danach. Und wie der kleine Junge jetzt auf mich zukam in Ruanda, das habe ich dann auf der Cosma, weiß ich gar nicht, ob ich das erzählt habe. 1000 Kinder, ich halte das Mikro hin und sage, was wollt ihr werden, wenn ihr aus der Schule kommt? Der eine Nurse, also Krankenschwester, ja, Policeman, Polizei, wollte werden. Der kleine 8-Jährige steht da mit einem handgeschnittenen Anzug aus Plastiktüten von der Mama zusammengeklebt. Sir, I like to be the president of my country. Und ich lache dann auch so, wie ihr jetzt lacht. Ich sage, sure, sicher? Yes, sir, and then I help my people. Wie der mir in die Augen schaute, Lena. Und Hendrik, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und wenn so ein kleines Würmchen mal Präsident werden sollte, der führt ein Land in demokratische Strukturen. Der sorgt dafür, dass die Kinder, dass die Jugendlichen nicht fliehen übers Mittelmeer zu uns kommen müssen, um dann womöglich ihr Leben im Mittelmeer verlieren, weil sie ertrinken, weil sie nicht schwimmen können. Solche Menschen machen wir stark. Das ist unsere Aufgabe.
Gibt es denn schon erste Kinder, die quasi eine Fly-and-Help-Schule verlassen haben?
Oh,
und
ja.
Dann?
Oh, schon viele. Da war das eine Mädchen, was ich auf den Philippinen während meiner Weltumrundung, das war vergewaltigt worden als 9-jähriges Mädchen, Julia hieß sie, von 13 Männern 4 Tage lang. Man hat sie versucht umzubringen mit 40 Messerstichen und die hat überlebt. Ein LKW-Fahrer hat sie im Graben gefunden. Und ich war ein halbes Jahr danach, war ich in der Schule und sie erzählte die Geschichte. Mit den Lehrerinnen.
Oh Gott.
Und ich fragte sie damals, was sie mal werden will, wenn sie mal in der Schule fertig ist. Da sagt sie, sie möchte Ärztin werden und sie würde anderen Menschen dann gerne helfen wollen. Und vor 2 Jahren war ein Freund von mir hier aus dem Westerwald in Davao auf den Philippinen und ich hatte ihm die Adresse der Schule gegeben und die Adresse des Kindes. Und er war da und das Mädchen studiert in Manila Medizin mit Doktor.
Wow.
Ja, ja.
Boah, dann hat man doch alles erreicht, oder?
Gänsehaut, Lena, ja. Gänsehaut. Ich könnte weinen, wenn ich dran denke.
Kommen wir nochmal ganz kurz zum Hier und Jetzt und wie du vor allem jetzt dein Leben verbringst. Ich meine, neben den ganzen Sachen, die du immer noch machst und du bist ja immer noch viel unterwegs. Aber wenn man jetzt vor allem mal auch an Urlaub denkt, im klassischen Sinne Urlaub, abschalten und nicht arbeiten oder eben im Ausland selbst irgendwie Schulen aufbauen und was Gutes tun. Machst du sowas überhaupt? Also gibt es bei dir Momente, wo du selbst Urlaub buchst und im Hotel liegst am Strand?
Ja, ja. Also ich hatte ja euer Steffen von Schauinsel, der Juniorchef, der hatte ja im FVW ein Interview gegeben, 10 Fragen und wollte dann ein Interview, wird unten immer gefragt, von wem würden Sie gerne hier Antworten lesen in der Zeitung. Da hat er gesagt, von Rainer Meutsch. Mal wissen, wie er lebt. Und dann hat man mich interviewt und dann fragten die ähnlich diese Frage von dir und fragten dann, wie viele Länder ich bereist habe. Und dann sind 189. Also wir haben ja um die 200 aktuell.
Das fehlt ja nicht mehr viel.
Nein, er fehlt nicht viel. Aber, weißt du, was fehlt? Malediven.
Aha.
Und jeder sagt, hä? Der Touristiker? Nein, da war ich noch nicht. Da möchte ich hin. Und auf deine Frage konkret, wenn ich weiß ja nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber nächste Woche fliege ich ja Costa Rica, Panama und besuche wieder Schulen. Auf dem Rückweg, da besuche ich meine Schwester in Florida. Sie ist ausgewandert und meine Nichte ist schwanger. Also ich werde da dann Onkel. Und ist das Onkel bei Nichte? Egal, ich bin Onkel.
Das ist wirklich ein Thema, da kann ich gar nicht helfen.
Also meine Nichte kriegt jedenfalls ein Kind, hat einen Amerikaner, den sie heiraten wird. Und dann habe ich mir ein Hotel genommen und bade in Miami Beach im warmen Wasser eine Woche lang und fliege über New York und wollte immer mal wieder einen Kaffee im Central Park trinken und fliege dann nach Hause. Das ist Rainer Meutsch privat dann.
Okay, sehr gut. Also du, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass du dann doch auch mal abschreien kannst.
Doch. Nee, Lena, das geht ganz gut. Und wenn ich das nicht könnte, dann würde ich doch das ganze Leid, was ich auch so noch erlebe. Ich bin 260 Tage im Jahr unterwegs und ich erlebe in den 260 Tagen wirklich viel. Auch Leid. Glückseligkeit hält mich oben, Glücksmomente halten mich oben. Aber das zu verarbeiten, dann brauchst du auch schon mal ganz einfach Holiday Inn Express am Strand und einfach liegen und einen Cuba Libre trinken und Herrgott und lieben Mann sein lassen.
Freust du dich dann auch, nach Hause zu kommen?
Ja, das war jetzt wieder so schön. Ich war Wochen unterwegs in Afrika, in Ruanda, Kenia, Tansania und ich kam am Sonntag hier auf unserem Fußballplatz und da waren so 200-300 Leute und das war herrlich. Ich lebe ja in einem 700-Seelendorf und ich kam an und dann sagt der allererste, Rainer, du hast so die Ränder unter den Augen. Sag mal, wo kommst du her? Ich hole uns erstmal ein Bier. Dann bist du angekommen. Und dann hatte ich eine Traube um mich herum. Erzähl mal, Rainer, was hast du dann alles erlebt? Dann haben wir 2, 3, 4 Bier. Wir schossen 4 Tore. Die Mannschaft gewann das Spiel. Wir haben gefeiert. Wir haben auf Mickey Krauses Lieder gesungen, der mir schon 5 Schulen finanziert hat.
Oh, wow.
Ja, Mickey Krause hat 5 Schulen privat finanziert.
Okay.
Und dann war ich angekommen. Dann lag ich da. Bin dann zu Fuß nach Hause, so gegen 20 Uhr waren es, habe mein Auto stehen lassen, der Sportplatz ist 500 Meter von mir weg, wo ich ja eingehalten hatte, als ich von meiner Radiosendung kam, war einfach nur glücklich. Ich habe mich hier auf die Couch gelegt, habe gedacht, was war das ein schöner Moment, mit deinen Freunden wieder zu verbringen. Nee, der Rainer privat kann auch genießen.
Würdest du sagen, du hast alles erreicht im Leben?
Nein, ich habe vieles erreicht im Leben. Ich habe nicht alles erreicht und jeder hat auch sein Päckelchen zu tragen. Und es gibt für mich auch keine kleine und große Spende. Wenn ein Kind mit 5 Euro kommt und sagt, okay, für die Kinder in Afrika, freue ich mich genauso, wie wenn mir einer 50.000 Euro gibt, der sich's leisten kann. Sich im Kopf damit auseinanderzusetzen, anderen Menschen zu helfen, hat für mich einen ganz hohen Wert und unabhängig von der Geldsumme. Das Leben wird nicht ausreichen, um alles zu erreichen. Aber das Leben nach vorne gerichtet, man weiß ja nie, wann es zu Ende ist. Es kann junge, mittlere, ältere erwischen. Aber das hat mir schon viele schöne Momente gebracht und ich hoffe, liegen noch viele schöne vor mir. Aber alles werde ich nicht erreichen.
Vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst im Podcast und dass wir bei dir heute zu Gast waren in Kroppach. Wir werden auf jeden Fall alle deine Webseiten, Links, wo man dich finden kann und natürlich auch den Spenden-Link, wenn es ein Link ist konkret, genau, in die Shownotes packen. Da findet man dann auch unsere Social-Media-Kanäle, die könnt ihr auch gerne abchecken. Und dann würde ich einfach noch sagen, danke dir.
Einen Wunsch habe ich an euch beide noch. Wenn wir noch einmal irgendwann gemeinsam auf dem Schiff sind, was ihr ja wart im Dezember, dann sprecht mich an, dass wir wenigstens einen Kaffee trinken. Ich wusste, dass ich ihn gesehen hatte. Ja, bei der Wer wird Millionär, Arien. Deshalb konnte ich mich an ihn gut erinnern. Und an dich konnte ich mich auch erinnern, weil du wurdest woanders hingesetzt. Und ich dachte, klar, das ist die Freundin. Aber heute weiß ich, dass du es nicht bist, aber eine wunderbare Kollegin von ihm. Und ihr seid ein tolles Team. Danke, dass ihr hier wart und dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Danke
das hilft
dir.
Unserer Stiftung. Danke.
Und wer sich den Spaß angucken will, das kann man sich noch angucken bei uns bei Instagram. Ja, mach das gerne, war lustig. Danke und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüssi.
Ciao. Eine Sache habe ich noch ganz zum Ende und das interessiert mich wirklich bei dir, Rainer, weil du bist, also die Weltumrundung hast du mit dem Flugzeug gemacht und wir haben uns quasi das letzte Mal auf der AIDA gesehen. Was findest du faszinierender, dass Flugzeuge fliegen können oder dass Schiffe nicht untergehen?
Beides beschäftigt mich riesig. Beim Flugzeug weiß ich es ja, ich habe es ja gelernt, ich bin ja Pilot und auf dem Schiff. Diese Frage habe ich dem Kapitän nochmal gestellt. So ein Koloss, Hunderte von Tausenden von Tonnen geht nicht unter. Dann hat er mir es erklärt. Ich finde beides faszinierend.